Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 77, die Verse 12 bis 21. Darum denke ich an die Taten des Herrn, ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich, ja, die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk, die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und Aaron. Der Psalmist befindet sich in einer großen inneren Not. Und diese Not entwickelt sich zu einer schweren Anfechtung, als er über die vergangenen Segnungen von Seiten Gottes nachdenkt, an die guten alten Zeiten, in denen er fröhlich auf seinem Saiteninstrument spielen konnte und Gott loben konnte. Und wenn er nun die Gegenwart mit dieser alten Zeit verglich, dann wurde ihm Angst und Bange. Und dann stellte er die Frage, hat Gott uns denn verlassen? Ist er denn nicht mehr gnädig seinem Volk? Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Aber wenn es auch so aussah, als habe Gott sein Volk verlassen, so ist das doch nicht der letzte Schluss, den der Psalmist aus dem Handeln Gottes zieht. Er hat noch Hoffnung. Er beugt sich unter das unverständliche Handeln Gottes. Und er ist bereit, es zu erdulden. Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Oder andere Übersetzung, ich muss das leiden, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Das heißt also, er beugt sich unter das Handeln Gottes, auch wenn er es nicht versteht. Im Unterschied zur ersten Strophe, mit der wir uns ja vor 14 Tagen befasst haben, ist nun die zweite Strophe des Psalms voller Zuversicht. Gott schenkt dem Psalmisten eine neue Sicht. Und diese neue Sicht lässt ihn mutig in die Zukunft schauen. Ich denke, auch wir brauchen trotz der schrecklichen geistlichen Situation in unserem Land und speziell in der Gemeinde Jesu immer wieder neuen Mut, zumal es im Augenblick nicht danach aussieht, als würden sich die Dinge verändern. Gott scheint seine mächtige, segensreiche Hand zurückgezogen haben. Der Feind ist im Vormarsch und die Gemeinde Jesu hat ihr kraftvolles Zeugnis verloren. Und um sich nicht von der gegenwärtigen Lage erdrücken zu lassen und den Mut nicht zu verlieren, brauchen wir den rechten Glaubensblick. Wir brauchen den rechten Blick auf den allmächtigen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und dieser Glaubensblick wird uns dazu teil, wo wir uns, wie das auch beim Psalmisten der Fall gewesen ist, unter die gewaltige Hand Gottes demütigen. So lesen wir es ja auch im 1. Petrusbrief, demütigt euch unter die Hand, unter die gewaltige Hand Gottes. Da kann Gott uns dann eine ganz neue Sicht der Dinge schenken. Plötzlich fängt er an, Gott für seine großen Taten, für seine vorherigen Wunder zu loben. Darum denke ich an die Taten des Herrn, ja, ich denke an deine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Der Blick in die Vergangenheit, der ihm zuvor große Anfechtungen bereitet hat, dieser Blick macht ihm nun Mut im Blick auf die Zukunft, weil er denkt, Gottes Haltung seinem Volk gegenüber hat sich doch nicht verändert, sondern die Wundertaten Gottes in der Vergangenheit ermutigen ihn im Blick auf die Zukunft. Der Gott, der in der Vergangenheit so wunderbar gehandelt hat und für sein Volk so wunderbar gesorgt hat, derselbe Gott wird es auch in Zukunft nicht im Stich lassen. Ich denke, dass das auch immer wieder für uns die richtige Sicht der Dinge ist. Wir beugen uns demütig unter das gegenwärtige Handeln Gottes. Das ist wichtig, dass wir uns nicht dagegen auflehnen. Das bedeutet nicht, dass wir alles gutheißen. Im Gegenteil, wir sehen die Dinge ganz nüchtern von der Schrift her, von dem, was die Bibel uns bezeugt, können uns über manche Entwicklungen innerhalb der Gemeinde Jesu nicht freuen, gar nicht freuen, aber wir beugen uns darunter, wir demütigen uns darunter, unter das gegenwärtige Handeln Gottes und sehen in den vergangenen Segnungen, die Gott seinem Volk geschenkt hat, das Angilt für zukünftige Segnungen. Gott wird eingreifen, wenn seine Stunde gekommen ist. Und das gilt nicht nur im Blick auf seine Kinder, sondern das gilt auch hinsichtlich der Feinde des Evangeliums. Gott wird eingreifen zu seiner Zeit. Die gegenwärtige Situation ist immer noch bedrohlich für den Psalmisten, aber kein Anlass mehr, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes seinem Volk gegenüber in Frage zu stellen. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat sein Volk nicht vergessen. Er hat nicht vergessen, gnädig zu sein. Er hat sein Erbarmen nicht im Zorn verschlossen. Seine Verheißungen sind immer noch gültig. Gott steht zu seinem Wort. Er steht zu seinem Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Der Weg Gottes ist heilig, so sagt hier der Psalmist in Vers 14. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Als mich neulich ein Glaubensbruder von auswärts besuchte, haben wir am Schluss unseres Gespräches diesen 77. Psalm gelesen. Und da wurde der Bruder daran erinnert, dass er vor kurzem eben genau dieses Wort gelesen hatte oder dass es ihm in den Sinn gekommen war. Gott, dein Weg ist heilig. Und es hat ihn getröstet. Es hat ihn neu aufgerichtet und gestärkt. Und wir fragen uns, welche Bedeutung hat dieses Wort? Was ist denn nun eigentlich damit gemeint, wenn es hier heißt, gewirkt durch den Heiligen Geist, Gott, dein Weg ist heilig? Auch uns sollte das trösten und glaubensstärkend auf uns wirken, aber die Frage ist, was hat das denn nun eigentlich zu bedeuten? Grundsätzlich kann man sagen, Gottes Wege sind erhaben. Erhaben über alle menschlichen Wege. Das bedeutet zunächst einmal, dass Gottes Wege anders sind als unsere Wege, als die Wege der Menschen. So lesen wir im Propheten Jesaja, Kapitel 55, das bekannte Wort: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind die Wege Gottes höher als die Wege der Menschen und die Gedanken Gottes höher als die Gedanken der Menschen. Gottes Gedanken also entsprechen nicht den Gedanken, den Vorstellungen und Wünschen des Menschen. Das ist seit dem Sündenfall so. Da denkt und plant der Mensch dem Denken und Planen Gottes ganz entgegengesetzt. Natürlich weiß der sündige Mensch immer noch, dass 2 und 2 4 sind und unzählige andere Dinge mehr. Auch der Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, kann vernünftige Dinge tun. Das ist uns allen klar. Und das ist ja auch gut so. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber wenn es um das Verhältnis zu Gott geht, wenn es um den tiefen Sinn des Lebens geht, wenn es um die Frage nach dem Tode geht, oder um Fragen der Moral, oder schließlich um die Verherrlichung Gottes, dann ist, wie die Heilige Schrift uns das sagt, der Verstand des Menschen verfinstert. Der Verstand des Menschen ist nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Auch nicht in der Lage, die Wege Gottes zu erkennen, die Gedanken Gottes zu verstehen. Und am deutlichsten zeigt es sich in der Frage, wie der Mensch mit Gott in Ordnung kommen kann. Hier denkt der Mensch von Hause aus immer verkehrt. Hier geht er immer von seinem religiösen Streben und Tun aus. Er hasst die Wahrheit, dass Gott in Christus alles für den Sünder vollbracht hat, was nötig ist zum ewigen Heil. Er wehrt sich dagegen. Es ist ihm ein Ärgernis. Es ist ihm eine Torheit. Er verwirft den Heilsweg Gottes, den Weg der Gnade für Sünder und möchte lieber selbst etwas tun, um selig zu werden. Das steckt ja tief in uns drin. Auch wenn wir sagen können, wir sind von Neuem geboren, wir sind Gottes Kinder, so merken wir diese Art immer wieder, die sich mehr auf das Tun verlässt, als auf das, was Gott in Christus getan hat. Das ist eine unselige Neigung im Herzen eines jeden Menschen. Das Tun steht am Anfang. Am Anfang steht die Tat, so sagt man. Aber am Anfang steht das Wort, so lehrt uns die Bibel. Am Anfang steht das, was Gott in Christus getan hat. Und das wollen wir von Natur aus nicht. Dagegen wehren wir uns. Wir möchten selbst etwas bringen. Wir möchten etwas leisten. Wir wollen etwas vorzuweisen haben. Wir möchten gerne Gott und manchmal auch andere in die Pflicht nehmen. Das ist das große Problem, das wir von Natur aus in uns tragen. Und deshalb hassen wir alle von Natur aus den Heilsweg Gottes. Wir wehren uns dagegen. Wir rutschen lieber auf den Knien nach Rom, als uns das gefallen zu lassen, dass Gott uns in Christus Jesus gnädig ist und uns alle unsere Sünde und Schuld vergeben hat und unser gottloses Leben und Wesen mit in seinen Tod hineingenommen hat. Und dass das ausreicht. Erst wenn der Mensch vergeblich sich abgemüht hat, zum Frieden mit Gott zu kommen, erst wenn er durch Gottes Wort erleuchtet wird und seine Sündhaftigkeit und sein Unvermögen, seine Ohnmacht im Blick auf den Willen Gottes erkannt hat, dann versteht er und fängt er an, das Handeln Gottes zu verstehen. Und auch dem erlösten Menschen muss es der Heilige Geist immer wieder nahe bringen durch das Wort Gottes, worum es im Kern des Evangeliums eigentlich geht. Das finden wir immer wieder in dieser Zeit, gerade in unserer Zeit, dass man nicht versteht, dass es im Kern des Evangeliums nicht um Moral geht, sondern um das, was Gott getan hat in seinem Sohn, um Gnade. Ich werde noch einmal erinnert an einen alten Bruder, der nach einer Predigt, die ich gehalten habe, zu mir kam und sagte, ja, Sie haben vollkommen recht, Gnade ist mehr als Moral. Es geht im Evangelium nicht in erster Linie darum, sich richtig zu verhalten, hier und da. Das fällt unter den Begriff der Ethik und das hat auch seinen Platz im Reiche Gottes. Das hat auch seinen Platz in unserem Glaubensleben. Aber in erster Linie geht es um das, was Gnade bedeutet. Und Gnade hat es zu tun mit dem, was Christus getan hat, was Gott getan hat in seinem Sohn am Kreuz auf Golgatha. Also das muss uns der Heilige Geist immer wieder nahe bringen. Und von daher, weil uns das so schwer fällt, dabei zu bleiben, ihr Lieben, die Kirchengeschichte lehrt, dass die erste Gemeinde nicht lange nach dem Abscheiden des Apostels Paulus diesen Grund, dieses Fundament verlassen hat. Da war noch viel Hingabe, bis hin zum Martyrium, aber da war kein rechtes Verständnis des Evangeliums mehr. Weil das so ist, dass wir es an der Stelle so schwer haben, wir denken nur an den Galaterbrief, wo Paulus die Dinge wieder zurechtrücken muss. Darum fällt es uns auch so schwer, Gottes praktische Lebensführung in unserem Leben zu akzeptieren und zu verstehen. Die Wege Gottes mit uns sind uns unverständlich. Wir begreifen sie nicht, wir wehren uns dagegen. Gott, dein Weg ist heilig, er ist anders, als wir uns das wünschen, als wir uns das vorstellen, als wir von Natur aus darüber denken. Das Wort heilig hat nicht nur die Bedeutung von abgesondert, sondern sie hat auch die Bedeutung von anders. Die Heiligkeit Gottes ist anders, als wir uns das vorstellen. Auch die Wege Gottes sind anders, als wir uns das von Natur aus so wünschen. Sie sind rätselhaft, wunderlich, unsere Väter nannten das wundersam, wunderlich, nicht nur wunderbar in dem Sinne, dass es große Dinge Gottes sind, die er getan hat, sondern wundersam, für unseren Verstand nicht zugänglich, wenn uns der Heilige Geist nicht erleuchtet. Gott muss uns Einsicht schenken in das Handeln Gottes. Und letztlich können wir Gottes Wege immer nur im Glauben, das heißt im Vertrauen auf sein Wort gehen. Wir können Gott ja nicht sehen in dem, was er tut und wie er handelt. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Rein äußerlich war etwas zu sehen, aber das Geheimnis der Wege Gottes blieb verborgen, auch er selbst blieb verborgen. Und deshalb können wir die Wege Gottes letztlich nur im Glauben, im völligen Vertrauen auf seine Gnade gehen. Gottes Weg ist heilig, weil der Weg Gottes anders ist. Er ist erhaben, das ist das Nächste, über alle sündigen Wege der Menschen. Das heißt also, Gottes Wege mit uns Menschen sind frei von jeder bösen Absicht. Er verfolgt immer das Wohl seiner Kinder. Das gilt übrigens auch für die Gerichtswege, die Gott mit seinem Volk geht. Nun sind wir ja grundsätzlich frei vom Gericht. Das ist ja die wunderbare Botschaft vom Kreuz her, dass alle, die an Christus glauben, nicht mehr in das Gericht Gottes hineinkommen, weil sie schon in Christus gerichtet sind. Ihre Sünden sind gesühnt durch das Blut Jesu. Ihr sündiges Wesen ist gerichtet am Kreuz, in dem Stellvertreter, in unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind grundsätzlich frei vom Gericht Gottes. Aber das Wort Gericht wird in der Bibel eben auch gebraucht für die Züchtigungswege, die Gott mit seinen Kindern geht. Beispielsweise im 1. Petrusbrief. Und da heißt es, dass das Gericht Gottes anfängt am Hause Gottes. Das bedeutet, diese Welt geht auf das Gericht Gottes zu. Das ist uns allen klar. Das reift mehr und mehr aus, was wir beobachten in unserer Zeit und Welt. Es reift mehr und mehr aus zum Gericht, das über diese Welt schon und über dieser Welt schon beschlossen ist. Aber es fängt an, so sagt Petrus, am Hause Gottes. Das heißt auch, die Gemeinde Jesu wird Gerichtswege geführt. Sie muss gereinigt werden von allem, was zum alten Adam gehört. Und dazu kommt sie in den Glutofen der Trübsal. Das ist der Zusammenhang im 1. Petrusbrief. Petrus spricht vom Leiden, das über die Gemeinde Jesu kommt. Und in diesem Zusammenhang spricht er vom Gericht Gottes, das anfängt am Hause Gottes, also in der Gemeinde. Bevor also diese Welt gerichtet wird, wird die Gemeinde geläutert, gereinigt. Das geschieht durch Verfolgungsleiden. Wir denken beispielsweise an die Gemeinde Jesu in China zum Beispiel. Das geschieht durch Verführungsleiden. Wir denken an unsere Breitengrade hier im bei uns im Westen Verführungsleiden, so dass es, wenn es möglich wäre, so sagt der Herr Jesus, auch die Auserwählten verführt würden. Und wir denken an sonstige Glaubensprüfungen. Und in solchen Zeiten kristallisiert sich eine Schar von Menschen heraus, die nicht besser ist als alle anderen Menschen. Nicht besser, im Gegenteil. Die davon zutiefst überzeugt ist, dass sie im Grunde ihres Wesens schlecht ist und der Barmherzigkeit und Liebe Gottes nicht würdig ist. Wie der Liederdichter es sagt, ich bin in Wahrheit eins der schlechtsten Wesen, das du dir, lieber Heiland, hast erlesen. Das ist die Schar, die sich herauskristallisiert in der Gemeinde Jesu zum Ende hin. Das ist die Schar, von der der Prophet Zephania sagt, ich will in euch übrig lassen, ein armes und geringes Volk, das wird auf den Namen des Herrn trauen. Das sind Menschen, die in sich selbst nichts mehr haben und nichts mehr bringen können. Die einzig und allein von der Gnade Jesu und von der Barmherzigkeit ihres Heilandes leben, von nichts anderem. Ein armes und geringes Volk, das auf den Namen des Herrn vertraut. Das ist eine Schar von Menschen, für die im Gemeindeleben, wie Lloyd-Jones sagt, die Predigt, die Verkündigung des Wortes Gottes, die Predigt, die zentrale und dominante Rolle innehat. Wo das nicht mehr der Fall ist, wo die Predigt nicht mehr dominiert im Gemeindeleben, wo andere Dinge in den Vordergrund gerückt werden, plötzlich wichtiger werden als die Predigt, da geht es, das lehrt die Kirchengeschichte, geistlich bergab. Wenn es zu einer solchen Akzentverschiebung kommt in der Gemeinde, dann sieht man das und erkennt man das im Anfang nicht so sehr. Einige, wenige vielleicht. Aber mit der Zeit bleibt es nicht aus, dass die geistliche Wirklichkeit nicht mehr so da ist, wie es einmal der Fall gewesen ist. Das lehrt, um es noch einmal zu sagen, die Kirchengeschichte. Gott geht es um eine Schar von Menschen, die im Wort Gottes gegründet ist. Und da spielt die Predigt eben die Hauptrolle. Nicht irgendetwas anderes. Nicht eine schöne familiäre Atmosphäre. Nicht die Gespräche. Alles das hat seinen Platz. Sondern die Predigt spielt die Hauptrolle in der Gemeinde Jesu. Ich sage es noch einmal, wo das nicht mehr der Fall ist, geht es unweigerlich bergab, geistlich bergab. Durch die Predigt, in der Hauptsache durch die Predigt, wird die Gemeinde geweidet. Das ist der Hirtendienst, der geschieht in der Gemeinde. In der Hauptsache durch die Predigt, auch auf andere Art und Weise, aber in der Hauptsache durch die Predigt. Noch einmal Lloyd-Jones, die zentrale und wichtigste Rolle in der Gemeinde Jesu hat in der Vergangenheit, wenn es gut ging, immer die Predigt gespielt. Gottes Absichten, die damit verbunden sind, sind gute Absichten. Herr, dein Weg ist heilig. Gott möchte, dass sein Wort gegründet ist in seinem Wort, dass sein Volk gegründet ist in seinem Wort und sein Heil ganz allein in Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, hat und immer wieder findet. Und Gottes Weg ist heilig, weil es ihm immer wieder gefällt, seinem Volk wohlzutun und es herauszuholen aus mancherlei Nöten. Gott bleibt seinem Volk treu. Er bringt es hindurch und er befreit es auch immer wieder. Und das hat er in der Vergangenheit getan. Deshalb schaut der Psalmist dankbaren Herzens zurück in die Vergangenheit. Er sieht die großen Taten Gottes und zieht daraus den Schluss, dass Gottes allmächtige Hand von einem Moment zum anderen alles verändern kann. So hat Luther übersetzt, so lesen wir es in der alten Luther-Übersetzung, im 11. Vers, ich sprach, darunter leide ich, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Von einem Augenblick zum anderen kann sie alles ändern. Und zwar zum Guten hin. Und so haben es Gottes Kinder immer wieder erlebt und erfahren. Gottes Andersartigkeit, seine guten Absichten, seine Macht und Größe, das alles hat der Psalmist hier vor Augen, wenn er sagt in Vers 15, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du bist der Gott, der Wunder tut. Das hat Gott immer wieder getan. Wunder im engeren Sinne, übernatürliche Dinge, die Gott getan hat in seinem Volk, auch in seiner Gemeinde. Und auch im weiteren Sinne, dass er die Dinge so gelenkt und geleitet hat und so geführt hat, wie es seinem heiligen Willen entsprach. Und die größte Wundertat Gottes ist diesem Psalmisten dabei die Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich, ja die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk, die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und Aaron. Hier denkt also der Psalmist zurück an die größte Wundertat, die Gottes Volk, die das Volk Israel erlebt hatte, nämlich, dass Gott sie, dieses Volk, herausgeführt hat aus der Knechtschaft Ägyptens. Und das wurde ja immer wieder gefeiert beim Passafest, immer wieder dachte man zurück an diese große Tat Gottes. Dieses Geschehen hat zentrale Bedeutung im Alten Testament. Ganz zentral. Und dieses zentrale Ereignis hat Gott an sein Volk gebunden. Es ist eine bleibende Tat, die Gott an sein Volk, an sein auserwähltes Volk für immer gebunden hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dann sind wir dann auch bald, wenn wir jetzt an die Gemeinde Jesu denken, sind wir auch sofort im Zentrum des Evangeliums. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und das ist für die Gemeinde Jesu das zentrale Wort, an dem wir uns immer wieder orientieren dürfen und woran wir uns immer wieder ausrichten lassen dürfen. Er kauft mit dem kostbaren Blut Jesu. Wir sind für Zeit und Ewigkeit sein Eigentum. Gott hat sich an uns gebunden. Es ist unmöglich, dass Gott uns noch zürnen könnte. Es ist unmöglich, dass er seine Barmherzigkeit im Zorn verschlossen hat, wie der Psalmist hier zunächst gedacht hat. Sondern Gott hat es uns verheißen und versprochen, ich will dich nie verlassen noch versäumen. Viele Wunder hat Gott in seiner Gemeinde getan, aber das ist das Größte, das Allergrößte, dass der Herr am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und dadurch der Vater im Himmel wieder zu seinem Recht und zu seiner Ehre gekommen ist. Er hat uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Er hat uns versetzt von der Obrigkeit der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns zu Erben und Miterben Gottes gemacht. Zu Erben des Himmelreiches. Er ist unser Licht und unser Heil. Er, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Erhöhte und Wiederkommende Herr. Er ist unser Ein und Alles. Und wenn wir auch seine Fußstapfen in unserem Leben im Augenblick nicht wahrnehmen, so führt er uns doch und ist er der Handelnde, der Gott, der Wunder tut und dessen Weg heilig ist. Es kann nicht anders sein, ihr Lieben, es kann nicht anders sein, als dass der Psalmist, wenn er nun hier in die Vergangenheit schaut, neuen Mut schöpft, die augenblickliche Not zu ertragen und für die Zukunft das Eingreifen Gottes zu erwarten. Und das gilt ganz gewiss auch für uns. Wunder Anfang, herrlich Ende, wo die wunderweisen Hände Gottes führen ein und aus. Wunderweislich ist sein Raten, wunderherrlich seine Taten, und du sprichst, wo willst hinaus? Denke doch, es muss so gehen, was Gott weislich heißt geschehen, ihm und dir zur Herrlichkeit. Ob der Anfang seltsam scheinet, ist das End doch gut gemeinet. Friede folget nach dem Streit. Gottes Weg ist in den Flüssen und in großen Wassergüssen, und du spürst nicht seinen Fuß. So auch in dem Meer der Sorgen hält Gott seinen Pfad verborgen, dass man nach ihm suchen muss. Kein Besinnen kann ersinnen, wo man könne Hilf gewinnen, die Vernunft ist hier zu blind, ihre ganz gebrochenen Augen nicht für das Verborgene taugen, dem sie allzu trübe sind. Gott muss man in allen Sachen, weil er alles wohl kann machen, End und Anfang geben frei. Er wird, was er angefangen, lassen so ein End erlangen, dass es wunderherrlich sei. Drum, so lass dir nimmer grauen, lerne deinem Gott vertrauen, sei getrost und guten Muts. Er für wahr, er wird es führen, dass du's wirst am Ende spüren, wie er dir tut lauter Guts. Du wirst seinen Ruhm erzählen und nicht vor der Welt verhehlen, was die blinde Welt nicht kennt. Er wird dir dein Kreuz versüßen, dass du wirst bekennen müssen, Wunderanfang, herrlich End. Amen.